Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Neugierige. Mein Name ist Katharina Boxler. Schön, dass Sie dabei sind. Was tun Sie eigentlich, wenn Sie den Weg nicht finden? Vermutlich fragen Sie jemanden danach. Genau das können Tiere nicht. Wir erfahren, warum schmale Wildtierkorridore trotzdem funktionieren.
Also große Wildtiere, die haben ganz traditionelle Wechsel, die sie immer wieder begehen. Die gehen praktisch an die gleiche Waldecke und von dort zur nächsten Waldecke.
Wenn Sie den Anblick Ihres Gartens im Moment nicht oder nur schwer verkraften, bleiben Sie tapfer. Verzichten Sie aufs Laubbrechen, Umgraben und Stutzen, ertragen Sie die Unordnung.
Dass man einen Kompromiss versucht zu finden zwischen Liegenlassen von Laub und Ästen, dass sich da auch Tiere zurückziehen können, seien es Insekten, seien es Igel oder andere Kleinsäuger.
Andernorts jedoch ist Ordnung durchaus von Nutzen. Zu Hause nämlich, wo sich Wohngifte aus Leim und Lack via Staub in unseren Körper schleichen.
Das ist ganz wichtig, dass man eben häufig den Staub entfernt. Dazu braucht man auch nicht Reinigungsmittel. Dazu reichen heute im Prinzip Wischmops mit Mikrofasern, die kann man nur noch feucht machen und hat den Staub weg.
Wohngifte. Dieses Thema beschäftigt uns dann im zweiten Teil der Sendung. Jetzt aber zuerst nach draußen. Wie ein Schnittmuster zerschneiden 70.000 Kilometer Straße und über 5.000 Kilometer Bahnlinie die Schweizer Landschaft. Wir legen pro Tag im Schnitt über 30 Kilometer Weg zurück, das meiste im Auto. Aber was uns Menschen beweglich macht, bremst Tiere und Pflanzen. Die zerschnittene und zersiedelte Landschaft sowie die biologische Einöde intensiv genutzter Landwirtschaftsflächen verhindern den Austausch zwischen den einzelnen Flecken noch intakter Tier- und Pflanzengemeinschaften. Einen Ausweg aus der Isolation bieten spezielle Tier- und Pflanzenkorridore. Solche grünen Brücken, beispielsweise über Autobahnen oder Amphibientunnels unterhalb von Straßentrassees, haben gestern auch die Teilnehmenden des 7. Schweizer Forums für Conservation Biology zur Bewahrung der Biodiversität beschäftigt. Ich habe mit Bruno Bauer, Professor für Umweltbiologie an der Universität Basel, sprechen können und ihn gefragt, wann ein Korridor ein guter Korridor ist.
Ja, ideale Korridore sehen eben vielfältig aus, haben verschiedene Lebensraumstrukturen, zum Beispiel Wild, Rehe, Hasen und so weiter. Die brauchen Deckung, also Büsche, kleine Bäume, während Offenlandarten, also kleine Tiere, die viel Sonne und viel Licht und Wärme brauchen, die brauchen dann eher Grasflächen.
Und welchen Tier- und Pflanzenarten geht es denn jetzt am besten, beziehungsweise für welche hat es am meisten Durchgänge?
Bisher wurden die Korridore meistens so geplant, dass sie eben Wildtieren, das heißt Rehen, Hasen, Füchsen dienen. Für kleinere Tiere wurde bisher eigentlich wenig Beachtung geschenkt.
Die sieht man auch nicht so gut. Ich nehme an, es ist auch noch ein Wahrnehmungsproblem. Was können Sie da machen als Umweltfachmann? Wie kann man quasi den Politikern schmackhaft machen, für einen Käfer viel Geld auszugeben?
Bei einem Käfer wird es vermutlich sehr schwer sein. Was man hingegen auch gemacht hat, sind natürlich die Amphibiendurchgänge. Also man hat so Leitungen, Röhren unter die Straße gelegt, dass Amphibien durchgehen können. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass an diesen Tagen, wo die Amphibien zu ihren Laichgewässern ziehen, dass da sehr viele Tiere überfahren werden.
Jetzt macht man ja schon eine Weile solche Korridore. Was hat man in dieser Zeit, in diesen, schätze ich mal, 20 Jahren, wo man das macht, gelernt?
Also man hat natürlich sehr viel aus der Vergangenheit gelernt. Man untersucht jetzt genau im Voraus, wo eben die Tiere normalerweise diese Straße, wenn sie nicht da wäre, wo sie durchgehen würde. Und man versucht genau dort diese Grünbrücken anzulegen.
Wir Menschen, wir fragen, wo geht's hier durch, wo ist die Unterführung, wo ist die Brücke? Das kann ein Tier, eine Pflanze nicht. Wie finden die so einen Korridor?
Also große Wildtiere, die haben ganz traditionelle Wechsel, die sie immer wieder begehen. Die gehen praktisch an die gleiche Waldecke und von dort zur nächsten Waldecke. Bei den kleinen Tieren, Also das hängt jetzt davon ab, wie klein sie das haben wollen. Aber auch da gibt es ganz erstaunliche Muster. Also Fledermäuse beispielsweise, die fliegen auch immer die gleichen Routen. Die haben irgendwo in der Landschaft Merkmale, nach denen sie sich orientieren, und sie folgen diesen Merkmalen. Hingegen ganz kleine Tiere wie Insekten, also nicht flugfähige Insekten, die orientieren sich nach Temperatur, nach Bodenbeschaffenheit, und innerhalb von diesem Lebensraum bewegen sie sich oft sehr zufällig.
Wir haben jetzt über Korridore hier in der Schweiz gesprochen. Im Zusammenhang mit der Klimaveränderung sind Umweltwissenschaftler wie Sie aber auch daran zu studieren, wie könnten wir den Tieren quasi das Wandern in Zeiten der Klimaveränderung erleichtern. Wie schlimm steht es da um die Korridore, wenn wir jetzt zum Beispiel Europa anschauen? Also wie schwer wäre es für die Tierarten und Pflanzen zu wandern, wenn es ihnen bei uns zum Beispiel zu heiß wird?
Also durch die Klimaerwärmung werden sich die Areale, die Ausbreitungsgebiete der Arten sehr stark verändern. Bei uns in der Schweiz können einige Arten in die Höhe flüchten, also sie werden höhere Höhen an unseren Alpenbergen erreichen. Für einige geht das nicht mehr, weil die Berge sind einfach zu wenig hoch. Andere Arten werden mehr nordwärts Richtung Skandinavien ziehen müssen. Das Hauptproblem dabei ist aber, dass ihnen meistens der Weg versperrt ist. Also sie werden auf Barrieren stoßen. Das können intensiv bewirtschaftete Landwirtschaftsflächen sein. Das können Industriegebiete sein, Siedlungsgebiete oder auch lineare Verkehrsstrukturen wie Autobahnen oder Bahntrassen.
Nun gibt es ja so eine Aktion entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs, wo die Natur sehr unberührt geblieben ist über viele Jahre. Wie weit ist man da in dieser Vernetzung? Wie viel Arbeit braucht es da überhaupt?
Der Ursprung dieser Idee stammt ja nach der Aufgabe des Eisernen Vorhangs in Deutschland, als dieser innerdeutsche Grenzzaun eigentlich nutzlos wurde, kam man sehr schnell auf die Idee, wir können diese 50 Meter breite Zone, die auch Todeszone genannt wurde, können wir nun der Natur übergeben. Und das ist in Deutschland relativ schnell geschehen, und große Strecken dieses fast 1400 Kilometer langen Gürtels ist jetzt wirklich grün und verbindet verschiedene Naturschutzgebiete und Nationalparks. Und das ist nun der Ausgangspunkt für ein noch größeres Werk, das eben vom Norden bis ins Süden ganz Europa eine Durchgangsstraße ermöglichen sollte.
Leben, wo einst der Todesstreifen war. Mehr Informationen zum grünen Band quer durch Europa erhalten Sie auf unserer Website unter www.wissenschaft.drs.ch. Es wuselt wieder in den Gärten, nicht etwa von Tieren und Tierchen, sondern von unseren Artgenossen. Viele Hobbygärtner juckt's nämlich in diesen Tagen wieder ganz mächtig in den Fingern. Wenn ihr grünes Reich von Laub bedeckt ist, wenn Verblühtes im herbstlichen Garten stehen bleibt, müssen sie ans Werk. Doch der Drang des Menschen ist der Graus der Natur, denn ein aufgeräumter Garten ist der Schrecken vieler Tiere. Hören Sie den Beitrag von Franzi Ümer, wieder den menschlichen Ordnungssinn.
Der Boden ist nicht nur Untergrund für Bäume, Sträucher und Pflanzen. Er ist vor allem auch Heimat für eine Vielzahl kleiner und kleinster Lebewesen, zum Beispiel Bakterien, Pilze und Algen. Aber auch Schnecken, Würmer, Insekten oder Spinnen bewohnen und bearbeiten den Boden. Einige Bodenbewohner sind sogar in der kalten Winterzeit aktiv. Andere jedoch ziehen sich, getrieben von der nassen Witterung und den kühlen, frostigen Temperaturen, immer tiefer ins Erdreich zurück. Dönis Winiger, Insektenspezialistin und Konservatorin am Naturmuseum Luzern.
Jede Tierart, die sich im Boden aufhält zum Überwintern, die hat ihre, sagen wir jetzt mal, ihre Nische, wo sie sich zurückzieht zum Überwintern. Und je nachdem, wie kalt es dann wird, kann diese Strategie aufgehen oder nicht.
Sich als Bodenlebewesen in tiefer gelegene Schichten zu graben, ist eine Möglichkeit, sich vor der Winterkälte zu schützen. Dönis Winiger kennt noch weitere Tricks, die kalte Jahreszeit zu überstehen.
Es gibt viele Insekten, die haben so wie ein Frostschutzmittel, das sie einlagern können, das sie Winter- oder Kälteresistenz macht. Es gibt aber auch die Strategien, dass man eigentlich den, sagen wir mal, den zweiten Frühling nicht erlebt, dass man stirbt als Adulttier und dass man als Art überlebt, indem man Eier legt und eigentlich so die nächste Generation ins nächste Frühjahr rettet.
Aber auch die Eiablage könne direkt ins Erdreich oder auch auf Pflanzenteile erfolgen.
Die Eier werden an Orten abgelegt, wo sie geschützt sind vor Kälte und Frost. Also seien es das in Bodenritzen oder unter Rinde oder unter Steinen oder einfach so in Orten, wo sie vor Frost sicher sind.
Gute Überwinterungsmöglichkeiten bietet auch die Bodenstreu, also abgestorbene und ausgetrocknete Pflanzenteile wie Blätter. Wird also ein Garten für den Winter sogenannt sauber gemacht, werden dürre Stängel ausgerissen, sämtliche Blätter weggewischt oder wird der Boden gar rigoros umgegraben, verlieren viele Lebewesen ihre Winterquartiere. Die Bodenbewohner werden der Kälte ausgesetzt und sterben. Außerdem ist der nackte Erdboden der Erosion durch Wind und Wasser ausgesetzt. Was aber tun, will man seinen Garten im Herbst nicht einfach der Natur überlassen? Insektenspezialistin Dönis Wieniger vom Naturmuseum Luzern kennt die ideale Wintervorbereitung für den Garten.
Also das Vorbereiten vom Garten auf die Wintersaison, denke ich, ist auch zeitabhängig. Also je früher, dass man das quasi macht, desto weniger stört man dann die Tiere, die sich bereits in den Boden zurückgezogen haben. Seien das zum Beispiel Regenwürmer, wenn man dann den Garten noch umgraben will, dass man das nicht allzu spät im Jahr macht, also nicht erst Ende November. Und dass man einen Kompromiss versucht zu finden zwischen Liegenlassen von Blättern, also von Laub und Ästen, dass sich da auch Tiere zurückziehen können, seien es Insekten, seien es Igel oder andere Kleinsäuger. Also dass man versucht, nicht allzu sehr den Garten aufzuräumen, nicht zu sauber den Garten vorzubereiten für den Winter.
Nicht nur das Getier unter dem Boden leidet also an zu sauber geputzten Gärten. Auch andere winteraktive Tiere wie Igel oder Vögel sind auf Schutzzonen im Garten angewiesen.
Dann wäre es gut, wenn man einheimische Sträucher im Garten hat, seien es jetzt Schwarzdorn oder andere beerentragende Sträucher, die den Vögeln den Winter hindurch einheimische Beeren als Nahrung bieten.
Gefährliche Ordnung in unseren Gärten, das war ein Beitrag von Franzi Ümer. Und jetzt zu den Nachrichten der Woche aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Ohne China und Indien geht in der globalen Energiedebatte nichts mehr. Die beiden Länder steigern ihren Energiebedarf so rasant, dass sie unbedingt stärker in die Verantwortung genommen werden müssten. Das ließ diese Woche der Direktor der Internationalen Energieagentur IEA verlauten. Die Internationale Energieagentur prognostiziert, dass sich der Verbrauch an Energie bis ins Jahr 2030 weltweit um 50% steigern werde. Ein großer Teil der benötigten Energie dürfte aus Kohle gewonnen werden. Damit steigt auch der CO2-Ausstoß massiv an. Er lebt, wo jeder normale Fisch nach Luft schnappen würde. Der Kilifisch hält's nämlich bei Trockenheit gut und gerne 2 Monate außerhalb des Wassers aus. Der etwa 5 cm große Fisch lebt in fast allen subtropischen und tropischen Teilen Amerikas. Er verbringt sein ganzes Leben in Mangrovensümpfen. Wenn's da hin und wieder trocken wird, verkriecht er sich in Mangrovenstämmen, Kokosnussschalen, Krabbenlöchern und bei Bedarf auch mal in einer Bierdose. Was im Tierreich bedrohlich wirkt, scheint Menschen zu gefallen. Zu diesem Schluss jedenfalls kommen Forscher des University College London. Sie behaupten, ein direkter Blick in die Augen des Gegenübers mache einen schön. Auch dann, wenn man von Mutter Natur in dieser Hinsicht nicht gerade gesegnet sei. Die Wissenschaftler ließen Studenten Porträtfotos betrachten. Menschen, die ganz direkt in die Kamera blickten, schnitten punkto Schönheit am besten ab. Die Forscher wittern in ihren Resultaten so etwas wie eine Ökonomie des Flirtens. Wenn das angebackerte Gegenüber selbst beim direktesten Blick nicht reagiere, könne man speditiv zum nächsten potenziellen Partner übergehen. Na dann, viel Spaß bei der ökonomischen Partnersuche. Sie hören Wissenschaft RS2, das Magazin für Neugierige. Putzen Sie noch oder leben Sie schon? Samstag ist für viele Berufstätige Werktag im Haushalt, kurz Putztag. Spaß macht das ja nicht, aber es lohnt sich. Es lebt sich danach eindeutig schöner und gesünder. Das sagen Wissenschaftler, die sich mit Schadstoffen in unseren Wohnungen, Häusern und Büros befassen. Die Experten haben den Hausstaub als wichtige Quelle für Wohngifte entdeckt. Wie das Gift in den Staub kommt und was sich dagegen tun lässt, hat Odette Frey recherchiert.
Unschuldig sammelt er sich unterm Sofa, hinter der Tür und auf dem Fensterbrett. Der Hausstaub. Lange wenig beachtet von jenen Wissenschaftlern, die sich der Erforschung der Wohngifte verschrieben haben. Wohngifte, darunter verstand man in der Vergangenheit vor allem gasförmige Substanzen, also etwa organische Lösungsmittel aus Farben, radioaktives Radongas aus dem Boden oder Formaldehyd, das aus frisch verlegtem Parkett ausströmt. Andreas Gericke von der EMPA.
Lange Zeit war man eigentlich genügend beschäftigt mit gasförmigen Stoffen. Erst später und auch mit etwas empfindlicheren Messmethoden wurde man auch aufmerksam, dass im Hausstaub organische Stoffe sind.
Solche organischen Stoffe sind etwa Pestizide aus Holzschutzmitteln, Weichmacher aus PVC-Belägen und Flammschutzmittel aus Möbeln oder Computergehäusen. Diese Stoffe schweben nicht als Gasteilchen durch die Luft wie Formaldehyd oder Radon, sondern setzen sich am Boden ab, dort, wo es staubig ist. Der Chemiker spricht von mittel- bis schwerflüchtigen Stoffen. Wie dieses Absetzen am Boden genau geschieht, ist noch Gegenstand der Forschung.
Prinzipiell kann man sich zwei Vorgänge vorstellen. Einerseits für leichter flüchtige Substanzen kann man sich vorstellen, dass sie aus Materialien ausdünsten, in die Gasphase austreten und dann wieder an anderen Orten kondensieren, auf dem Hausstaub zum Beispiel.
Bei schwerer flüchtigen Substanzen, wie bei den sogenannten bromierten Flammschutzmitteln, fällt dieser Weg über die Luft vermutlich weg.
Das einzig realistische Szenario ist, dass es mechanische Belastung von diesen Gegenständen ist. Also sehr gut vorstellbar ist das bei Textilien, da gibt es sicher eine mechanische Belastung und einen Abrieb. Dieser Prozess ist aber noch sehr ungenügend untersucht und man kann eigentlich noch keine Aussagen machen, wie stark das dieser Prozess abläuft.
Klar ist aber, viele dieser mittel- bis schwerflüchtigen Stoffe bereiten den Wissenschaftlern große Sorgen. Darunter eben die bromierten Flammschutzmittel, die in immer größeren Mengen verarbeitet werden. Sie lassen sich besonders leicht in Kunststoffe und Textilien mischen und sind als Brandverhüter äußerst effizient. Doch gleichzeitig steigt ihre Konzentration in der Umwelt. Roger Weber vom Bundesamt für Gesundheit.
Es ist so, dass man heute eigentlich Stoffe kritisch anschaut, nicht nur, wenn sie toxische Eigenschaften haben für den Menschen oder besonders toxische, sondern wenn sie eben sich in der Umwelt anreichern können.
Bromierte Flammschutzmittel setzen sich fest im Fettgewebe von Fischen, Vögeln, Säugetieren und vom Menschen. Mediziner in Deutschland haben über die letzten Jahre immer größere Mengen dieser Stoffe in menschlichen Gewebeproben gefunden. Auch in der Muttermilch konnten die Flammschutzmittel nachgewiesen werden. Das ist problematisch, denn je mehr dieser Stoffe sich im Körper ablagern, desto höher die Gefahr von Nebenwirkungen. In Tierversuchen haben sich solche Nebenwirkungen gezeigt. Das Flammschutzmittel Penta-BDE etwa wirkt bei Ratten wie ein Hormon, schädigt ihr Nervensystem und die Schilddrüse. 2004 wurde der Stoff deshalb verboten. In großen Mengen in der Schweiz eingesetzt wird zurzeit etwa noch das sogenannte Deca-BDE, ebenfalls ein Flammschutzmittel. Möglicherweise sind aber auch seine Tage gezählt. Roger Weber?
Dort sind noch einige offene Fragen, ob sich das nicht in der Umwelt eigentlich abbauen könnte zu dem toxischeren, problematischeren Penta- oder Octabrom-Vertreter dieser Flammschutzmittel. Das ist noch eine offene Frage und es wird sich zeigen, je nachdem wie die Risikobewertung dann rauskommt, gibt es da dieses Problem zusätzlich auch noch oder nicht, wird man ihn entweder auch einschränken oder man wird es weiterlaufen lassen.
Im Hausstaub finden sich hohe Mengen an Deca-BDE. Für Erwachsene ist das zwar kein Problem, sie nehmen Deca-BDE und andere bromierte Flammschutzmittel vor allem über die Nahrung auf. Anders sieht es aber bei Kleinkindern aus. EMPA-Forscher Gericke.
Kleine Kinder spielen am Boden, sind nahe beim Hausstaub und haben eine höhere Tendenz, auch die Hände in den Mund zu nehmen. Die Personen, welche am meisten exponiert sind, sind kleine Kinder.
Wer seine Kinder schützen will, soll deshalb abstauben, sagt Roger Weber.
Die Staubreinigung, wenn man spielende Kinder hat, das tönt banal, aber das ist ganz wichtig, dass man eben häufig den Staub entfernt. Dazu braucht man auch nicht Reinigungsmittel. Dazu reichen heute im Prinzip Wischmops mit Mikrofasern, die kann man nur noch feucht machen und hat den Staub weg. Und damit hat man das Vehikel, das die Schadstoffe in das Kind bringt, auch weg.
Gut abstauben lohnt sich also.
Staubsaugen für die Gesundheit, das war ein Beitrag von Odette Frey. Odette Frey ist nun bei mir im Studio. Staubsaugen ist ja so das eine, aber worauf soll man denn sonst noch achten, wenn man sich in den eigenen vier Wänden möglichst wenigen Giftstoffen aussetzen will?
Das Offensichtlichste ist natürlich nicht zu rauchen. Also Tabakrauch ist nicht nur die größte Quelle in Innenräumen für Feinstaub, sondern enthält auch andere Schadstoffe wie etwa das Formaldehyd. Lüften bringt da übrigens auch nicht viel. Für die Experten ist deshalb Rauch das Wohngift Nummer 1. Ebenfalls ganz oben auf der Liste ist das natürliche Gas Radon. Radon steigt in einigen Regionen in der Schweiz aus dem Untergrund in die Häuser auf. Besonders betroffen sind der Jura, das Tessin und auch Graubünden. Pro Jahr rechnet man gehen etwa 240 Todesfälle wegen Lungenkrebs auf das Konto von Radon. Wer in solchen Gebieten wohnt, der tut also gut daran, das Radon, die Radonkonzentration in seinem Haus zu messen und dann eventuell sein Haus auch zu sanieren.
Wie sieht es denn aus mit anderen Stoffen, die uns in unseren Wohnungen umzingeln, zum Beispiel mit Stoffen aus Baumaterialien oder Möbeln?
Für Schlagzeilen sorgt da immer wieder das Formaldehyd. Das Formaldehyd, das tritt zum Beispiel aus Spanplatten aus oder auch kurz nach der Anwendung von gewissen Parkettversieglern. Wenn zu hohe Konzentrationen von Formaldehyd im Raum sind, dann merken das die Bewohner meistens recht schnell, weil Formaldehyd reizt die Schleimhäute, also Augenbrennen oder ein Stechen in der Nase, das sind so typische Symptome. Wenn das auftritt, nachdem man ein neues Möbel gekauft hat oder das Haus renoviert wurde, dann sollte man sich oder kann man sich an eine Fachstelle wenden. Das sind zum Beispiel die kantonalen Chemikalienfachstellen oder auch das Umweltschutzamt in der Nähe.
Sind es denn also vor allem chemische Stoffe, die einen in der eigenen Wohnung bedrohen?
Nein, nicht nur chemische. Eine große Rolle spielen auch biologische Stoffe, also zum Beispiel der Kot von Milben. Das sind diese kleinen Spinnentierchen, die in den Matratzen leben und auf deren Ausscheidung eben einige Menschen recht allergisch reagieren. Milben, die fühlen sich vor allem in feuchten Wohnungen wohl und das gilt auch für eine zweite große Gruppe von Organismen, die nicht so gut sind für die Gesundheit, nämlich für Schimmelpilze. Wenn man Schimmel also findet in der Wohnung, dann sollte man ihn unbedingt entfernen. Generell sollte man darauf achten, dass die Wohnung nicht zu feucht ist. Experten sagen, dass eine Luftfeuchtigkeit so zwischen 30% und 50% eigentlich ideal ist. Es empfiehlt sich, das auch wirklich zu messen, denn subjektiv empfindet man oft Wohnungen zu trocken, die eigentlich gar nicht zu trocken sind. Und wenn man dann den Luftbefeuchter einsetzt, dann sorgt man wirklich für zu viel Feuchtigkeit in der Luft.
Oder frei über die Gefahren, die zu Hause auf uns lauern. Mehr zu Wohngiften erfahren Sie auf unserer Website unter www.wissenschaft.drs.ch. Dort können Sie alle Beiträge der Wissenschaftsredaktion nachhören und unser Wissensmagazin auch als Podcast abonnieren. Sie hörten Wissenschaft DRS2, heute produziert von Odette Frey und moderiert von Katharina Boxler. Bleiben Sie uns treu, wir erwarten Sie nächste Woche wieder. Wie immer, samstags 12.40 Uhr.